Hallo, hier ist Alex.
Hier ist Ollo.
Hier ist Sven.
Moin, Flo hier.
Und wir sind zu Gast im Krachfink Podcast, um über unser Album 7 zu sprechen.
Das sagst du jetzt nochmal und sagst noch, dass ihr Pesco seid.
Ach so.
Weil sonst denken die, was das für vier TKKG sind.
Ja, hallo, hier ist TKKG.
Genau. Hier ist Tarzan.
Genau.
Sven, nee, ich bin nicht Klöße, du kannst mich mal am Arsch lecken.
Wir sind Pescau und wir sind heute zu Gast im Krachfink Podcast, um über unsere neue Platte zu sprechen, die da heißt 7.
Alles muss kaputt sein, so lautete der Titel von eurem vierten Album. Und ich habe das immer als Aufforderung zum Neuanfang verstanden. Jetzt sind wir noch am Anfang des Jahres. Wir haben auch eben so im Vorgespräch ein bisschen kurz angedeutet. Habt ihr denn Vorsätze für das neue Jahr?
Eine schöne Tour zu spielen und eine Platte zu veröffentlichen. Und wenn das schon mal läuft, dann sind wir schon mal relativ weit gekommen.
Ich würde nach der Tour würde ich gerne mal Urlaub machen, so wirklich so. Also im letzten Jahr stand ja irgendwie alles so unter der Platte und da war immer irgendwie was zu tun, irgendwas zu regeln. Und jetzt würde ich gerne mal, wenn wir die Tour hinter uns haben, würde ich gerne mal so 2 Wochen lang gar nichts machen und ja, mal gucken, ob es klappt.
Wie ist es denn? Wer zieht bei euch, wenn es darum geht, jetzt machen wir eine neue Platte? Gibt es dann eine Person von Pesco, die immer kommt und ein bisschen drängelt oder ist da immer jemand anders der Treiber?
So einen richtigen Treiber gibt es grundsätzlich nicht. Also weil wir das schon irgendwie dann so mehr oder minder zusammen entscheiden oder auch merken, ob wir jetzt genug Material haben. Aber es hilft natürlich schon, wenn wir dann auch irgendwie eine Deadline haben. Also irgendwann entscheiden wir dann, wenn wir dann nächstes Jahr ins Studio gehen, weil sonst kommt man dann irgendwann nicht mehr zu Pötte. Oder lassen das so bisschen einfach schleifen. In dem Fall jetzt hier kann ich mir aber, glaube ich, diesen Hut anziehen, weil wir hatten ja auch eine Förderung bekommen von der Initiative Musik, die war ursprünglich für eine Tourförderung ausgelegt. Dann konnte diese Tour ja Corona-bedingt nicht stattfinden. Und dann habe ich mit denen gesprochen, ob wir diese Förderung dann auf ein neues Album umleben können. Und dann hieß es dann ja. Und dann war aber ja klar, dass das Album dann und dann fertig sein musste. Und dann war dann schon auf einmal so, hey, alles klar, dann geben wir jetzt halt mal irgendwie Gas. Und dann wurde das nochmal ein bisschen verlängert, weil ich auch irgendwie dann im eigentlichen Studiozeitraum oder kurz vorher mit Corona wirklich 17 Tage zu kämpfen hatte und danach auch irgendwie nicht so einfach wieder zurück mich an Schlagzeug setzen konnte zum Proben. Das hat alles ein bisschen länger gedauert. Also dieses Mal war sozusagen diese Förderung und ich so ein bisschen der Drängler, der das dann so zumindest mal angestoßen hat, weil als wir wirklich damit angefangen haben, mit dem Songschreiben, dabei die andere Platte erst ein Jahr draußen, da haben wir schon viel zu früh und müssen uns überhaupt keine Gedanken machen um eine neue Platte. Und aber dann hatten wir ja auch durch Corona die Zeit, das zu tun.
Das heißt, der Studio, ihr hattet schon ein paar Songskizzen und dann war quasi der Studiotermin mehr oder weniger fix und dann wusstet ihr, okay, jetzt müssen wir ins Detail gehen. Was bedeutet das genau bei euch dann? Ihr trefft euch im Proberaum und schaut, was haben wir jetzt an Songs oder wie geht ihr da vor?
Ja, wir hatten schon eine Handvoll Songs ungefähr und noch einen ganzen Packen an Ideen von so halbfertigen Songs oder nur so hier und da mal einen Riff. Und wir hatten ja eine Songwriting-Session mit dem Kurt Ebelhäuser und mit dem Michel Wern gemacht. Das haben wir vorher noch nie gehabt, sowas. Und haben mit denen dann an den Sachen gearbeitet, experimentiert und haben da sozusagen den Rest der Songs, die dann auf der Platte gelandet sind, fabriziert. Das war neu. Und die Zeit haben wir uns, oder den Luxus haben wir uns gegönnt, das zum ersten Mal zu tun.
Wie lange geht so ein Songwriter-Workshop oder so eine Songwriter-Session?
Also wir hatten da insgesamt zwei verlängerte Wochenenden gebucht hintereinander. Und wie gesagt, wir wussten das ja auch nicht, was da kommt und was da nicht kommt. Und das war in der Tat, also gerade das erste Wochenende, das war also wirklich gut. Also ich glaube, wir hatten 4 Songs, die schon ziemlich fertig waren, die wir dann noch so leicht modifiziert haben. Die haben wir dann auch mal so ein bisschen besser aufgenommen, so in dem Studio. Und dann, aber das erste Wochenende war echt kreativ. Ich glaube, danach hatten wir noch 5 neue Songs eigentlich instrumental stehen. Und beim zweiten Wochenende sind wir dann auch so voll motiviert rein und haben gedacht, gleich haben wir irgendwie 18 Songs. und wir können uns auch
ein Doppelalbum. Genau.
Konzept Doppelalbum. Und dann war es aber so, dann war es dann wirklich irgendwie, da sind wir so an unsere Grenzen geraten. Ne? Dann hast du wirklich so, dann das war dann Arbeiten. Also da waren wirklich so Songs, ich glaube, wir haben einen Dreivierteltag an einer Song-Idee gebastelt, die wir nachher einfach weggeworfen haben. Dann eine andere, also jetzt die Song heißt Grüßt Eve. War es Grüßt Eve, gell, Alex? War Grüßt Eve?
Ja.
Das war eine ganz andere, instrumental war das eine ganz, ganz andere Idee. Und das war wirklich so, ey, da sind bestimmt 6-7 Stunden draufgegangen, bis wir da waren, wo wir jetzt, wie der Song jetzt klingt. Also wenn du den in der Demo-Variante hörst, dann würdest du den überhaupt nicht wiedererkennen. Ja, das zweite Wochenende war dann wirklich so, dass das mal so wieder so ein bisschen zurück auf den Boden der kreativen Tatsachen geholt wurden und dann wirklich so, okay. Und dann hatten wir dann, ich glaube, 15 Stücke insgesamt. Und wobei aber zwei auch noch immer noch so Baustellen waren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann suchen wir uns jetzt dann irgendwie die Anzahl raus, die wir jetzt rausgepickt haben, 12, 13 Stück. Und an denen machen wir weiter und an denen arbeiten wir jetzt. Und das haben wir dann auch wirklich so noch so ein Dreivierteljahr lang oder 7, 8 Monate sehr intensiv gemacht und Alex dann auch die Texte zugeschrieben.
Das war auch das erste Mal, dass ich jetzt auch Zeit hatte, für die Texte zu schreiben. Also, und konnte die Texte genau auf den Song schreiben. Vorher war das so, da sind wir ins Studio gegangen und die Songs, die Struktur war zwar fix, aber so, wir hatten ja maximal so Proberaummitschnitte und auf die ich dann den Gesang gemacht habe oder die Texte angepasst habe. Und dieses Mal gab es auch immer schon eine Gesangsspur mit so einem Denglisch-Gesang, den ich im Studio eingesungen habe. Aber da war die Gesangsmelodie, so die Reimverse und so weiter, das war alles irgendwie schon da. Und da war es für mich auch leichter, irgendwie die Texte dann anzupassen. Zu Anfang dachte ich, oh, das wird bestimmt mega schwer, weil ich da nicht mehr so frei bin, weil alle hatten auch den Song nach der Songwriting-Session schon so im Ohr. Und aber ja, das ging tatsächlich besser, als ich es erwartet hätte.
Also bei mir ist es immer so, und ich habe es auch schon total oft von anderen Leuten gehört, die eure Musik mögen. Wenn ihr ein Album ankündigt, dann ist es immer Freude und gleichzeitig so, oh, hoffentlich wird es nicht scheiße. Aber gar nicht, dass man euch nicht vertraut, sondern weil ich glaube, dass das, was grundsätzlich da ist, wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, ah, ich mache euch ein bisschen chartrelevanter, da machst du hier noch ein bisschen so und so, weil ihr habt ja eigentlich alles. Deshalb hättet ihr so eine Songwriter-Session auch mit jemand gemacht, der nicht Kurt ist, der euch schon ewig kennt und wo ihr vielleicht auch sicher sein könnt, dass der euch jetzt nicht hier so in die Chart-Ecke versucht zu drücken?
Also ich glaube, eins der ersten Gespräche, wenn ich gerade sagen darf, das habe ich nämlich die Woche schon mit Sven mal gehabt, war bei Kurt auch, das ist, diese Songwriting-Session ist ergebnisoffen. Also wir probieren das einfach, aber wir mussten Kurt, und Kurt kennen wir schon sehr lange, so, und Kurt vertraut uns, aber trotzdem haben wir dem und auch Michel gesagt, ey Jungs, wir sind total offen, wir gucken, was da rumkommt, aber wenn wir das am Schluss nicht gut finden, dann kann es auch sein, dass wir gar nichts von dieser Session nehmen für die Platte. Also ja, und das war für die auch okay. Und das war uns aber auch total wichtig, dass wir jetzt nicht, um Kurt oder Michel oder irgendjemandem Gefallen tun zu müssen oder damit wir sagen, oh, das muss ich in irgendeiner Form, muss ich das rechnen, diese Kohle, die wir da einsetzen, sondern ja, es war von Anfang an klar, wenn hier nichts bei rumkommt, dann kommt das auch nicht auf die Platte. Dann war es ein Versuch, aber ja, und ich glaube, das war aber auch total wichtig, so, und weil da war auch jeder ziemlich entspannt und es gab so keine Tabus bei diesem Songwriting, weil man konnte sagen, ja, wir probieren das, wenn es halt daneben wird, dann kommt es eh nicht auf die Platte, aber es war keiner verkrampft während dieser Session. Aber ich glaube, wir hätten es mit einem anderen wahrscheinlich nicht gemacht oder ich glaube, das wäre schon schwierig gewesen, so, weil wir total Probleme damit haben, irgendwie Verantwortung, was das Songwriting oder das Innerste der Band, damit meine ich die Songs, angeht, irgendwie abzugeben. Das in irgendwelche anderen Hände zu legen, das ist schon bandintern. Also wenn von einem eine Songidee kommt, dann hat der erstmal so das Zepter in der Hand und darf bestimmen, was machen die anderen dazu. Und erst wenn dann der Song so grundsätzlich steht und der Songwriter, der ursprüngliche Songwriter sagt, so jetzt steht das so, jetzt ist das so, wie ich mir das vorstelle, erst dann dürfen die anderen Input geben. Und bei jemand Externem ist das halt das Ganze noch potenziert. Also da, ich glaube, jemand anderem hätten wir dann nie so viel vertraut wie Kurt und dann auch Michel, den wir dann zum Glück auch schon lange kennen.
Und jetzt, wenn man es weiß, ergibt es auch voll Sinn, weil ich finde, es klingt zu 100% wie ihr. aber trotzdem anders, also trotzdem ausgefeilter, differenzierter und sind, da sprechen wir nachher noch über die Songs detailliert, es sind viele Momente, wo ich mir dachte, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das zu euch passt, aber irgendwie, wenn ihr es dann spielt, liegt es voll auf der Hand, dann denkt man, ja klar, total logisch, das musste da schon immer rein. Sehr interessant. Eine Frage, die geht an alle außer Alex, weil das oft bei euch ein Thema ist. Kryptische Texte. Kurze Antwort. Empfindet ihr die Texte jetzt wieder so kryptisch wie vorher oder immer noch eher weniger kryptisch?
Ich glaube, seit zwei Platten verstehe ich einen Großteil der Texte schon, bevor ich Alex fragen muss, was willst du überhaupt? Also das, was in den Promo-Schreiben der letzten Platten immer schon drin stand, dass das viel weniger kryptisch und viel klarer ist. Also bei mir kam das definitiv auch an, wenn Alex mit neuen Texten in den Proberaum kam.
Beruhigend. Und die anderen beiden?
Also ich finde, es ist schon deutlich raushörbar, worum es geht. Aber trotzdem, finde ich, kann man das auch anders interpretieren, ne? Und das finde ich schön, dass trotzdem Interpretationsspielraum bleibt, ein bisschen zumindest.
Mhm. Ja, und ich denke, also ich glaube, ich bin da am nächsten am Alex dran und gerade bei den aktuellen Texten, das ist dann für mich nicht kryptisch. Also da weiß ich, wo es herkommt und war auch manchmal erschrocken, wie offen und ehrlich die Texte auch sind. Also was heißt erschrocken? Also ich war überrascht, weil sie ja auch stellenweise so autobiografische Züge haben. Und dann, Alex und ich reden ja auch viel über diese Texte auch viel geredet, haben irgendwie ein paar Sachen zusammen irgendwie rumgefeilt und von daher ist.
Ja, wäre auch krass, wenn du jetzt als Bruder gesagt hättest.
Keine Ahnung, was der spricht.
Keine Ahnung, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Nee. Ja, gut, du Alex selbst darfst jetzt auch noch antworten. Hast du irgendein Gefühl dafür, oder wenn die Texte raus sind, sind sie raus und das bist halt du und dann ist es eigentlich auch egal, ob es kryptisch ist oder nicht.
Na, also, seit zwei, drei Platten ist es schon so, dass ich immer versuche, mich von diesem Kryptischen immer ein bisschen mehr davon wegzukommen. Das gelingt mir natürlich jetzt nicht ganz. Ich meine, ich bin halt so, wie ich bin und schreibe so, wie ich schreibe, aber das war schon immer so das Ziel, dass ich das klarer mache und finde auch, dass das auch gelungen ist, vor allem bei den letzten beiden Platten. Und das habe ich dann aber gemerkt, das geht einher mit so einer autobiografischen Kerbe, die die Songs dann bekommen haben. Vorher war es gar kein Problem, da konnte ich über eine fiktive Situation oder eine fiktive Person singen und schreiben. Und je weniger kryptisch das geworden ist, desto autobiografischer ist es auch geworden. Und das war jetzt auch nicht immer so ganz einfach. Und deswegen bin ich auch dieses Mal, habe ich auch mit den anderen, speziell mit Ollo dann zuerst und dann aber auch mit den anderen über so einige Texte und Textpassagen gesprochen, weil ich gedacht habe, ja, das geht hier schon so ein bisschen an die Substanz oder ans Eingemachte. Also, und da geht natürlich auch so eine gewisse Unsicherheit mit einher. Und da wollte ich einfach auch wissen, kann ich das singen? Können wir das auch live bringen? So, auf Blatt ist ja eine Sache, aber wenn du es dann live vor Menschen, die dich angucken, machst, ist das nochmal eine andere Nummer. Und da wollte ich einfach sicher gehen, dass die anderen auch dahinter stehen, auch wenn sie vielleicht diese Verbindung nicht dazu haben wie ich, aber war mir einfach total wichtig, das mit denen zu besprechen im Vorfeld, was es bei den ersten vier Platten gar nicht gab. So, da bin ich mit den fertigen Texten gekommen und so, und da gab es vielleicht mal ein, zwei Sätze, aber jetzt nie einen ganzen Text, über den wir geredet haben. Ich weiß, bei Dine der Party haben sie die Texte, glaube ich, teilweise erst im Studio bekommen, so beim Einsingen.
Ich kann das gar nicht mehr einschätzen, weil ich das schon so eingefahren bin auf die Art, wie du textest. Gerade vor kurzem habe ich mit einer Freundin den Song Silberblick und Scherenhände gehört und dann meinte sie so, die wissen aber auch nicht, was sie da singen. Ich so, ist doch total klar. Und zwar folgendermaßen. Ich konnte das. Es war für mich total absurd, dass sie damit nichts anfangen konnte. Deshalb, vielleicht, wie gesagt, im Endeffekt ist es, glaube ich, auch egal. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, sing, ich finde, du singst wirklich viel mehr auf dieser Platte. So schön, wie du es, glaube ich, vorher noch nicht gesungen hast.
Oh, danke, danke.
Vielleicht sagen wir jetzt auch mal, wie die Platte heißt, nämlich 7 heißt eure siebte Platte. 7 in Versalien. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Habt ihr euch auf eine Bedeutung festgelegt? Oder ist es wirklich die 7, weil siebte Platte? Oder ist es eine dumme Frage? Die heißt halt 7.
Also ich glaube, tatsächlich, dass es die siebte Platte ist, war so der erste Impuls für diese Zahl. Irgendwann stand sieben als Begriff so im Raum. Und dann haben wir festgestellt, ja, wir haben 13, 14 Songs, also packen wir auf jede Vinylseite auch nochmal sieben, also kam uns die Zahl dann nochmal irgendwie so vor die Flinte. Und dann hat sieben natürlich auch als Zahl so gewissen Vibe, als böse, verfluchte Zahl, und passt dann auch wieder zu diesem Hauptthema der Platte. Und ja, von daher gab es irgendwie mehrere Punkte, wo uns die sieben immer mal wieder begegnet ist. Und ja, die Titel der Platten, der Alben sind ja auch immer kürzer geworden. Gut, sieben ist jetzt etwas länger wie Jade, aber früher gab es immer so lange Sätze oder längere Begriffe. Und jetzt, ja, waren wir auch so, dass wir überlegt haben, sollen wir es einfach nur Peskau nennen und gar keinen Titel mehr. Aber dann gab es ja halt auch die Debüt-EP, die schon so hieß. Ja, und wie gesagt, sieben kam uns dann immer mal wieder vor, fanden wir jetzt nicht so mega innovativ, aber im Endeffekt dann doch super passend. Und ja, so ist es dann geworden. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, alle ganz glücklich damit.
Bei mir war es auch so ein bisschen irgendwie, stolz ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber also als wir vor 25 Jahren damit angefangen haben, so ziemlich genau so jetzt Alex und ich irgendwie zu zweit im Proberaum und sagt, hier setzt du dich mal an Schlagzeug, ich kann Gitarre spielen, lass mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir gedacht haben, dass wir jemals sieben Platten veröffentlichen werden. Also das ist auch so ein bisschen, ist vielleicht auch ein bisschen hochgehangen, aber es war auch trotzdem irgendwie so, dieses Booster, oh krass, die siebte Platte, also vollwertige Platte. Das war auch dann schon so ein bisschen, was da mitgeschwungen hat, mitunter.
Und in Beziehung sagt man ja oft das verflixte siebte Jahr, ne? Mhm. Also es hat schon viele Bedeutungen, sieben. Ja. Im Sinne von aussieben und sieben auf einen Streich. Also da hättet ihr jetzt alle möglichen Geschichten erzählen können. Also super innovativ finde ich es jetzt auch nicht, aber umso krasser finde ich das Artwork. Das hat mich wirklich umgehauen. Ich finde diese, ich sage jetzt mal bewusst Person, die da zu sehen ist. Ich finde, man kann nicht sehen, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen. Ich kann das Alter nicht festmachen. Mhm. Ich könnte keine Nationalität zuordnen. Aber trotzdem ist es so intensiv in seiner Neutralität, dass mich das wirklich richtig band. Also ich fand Jade schon toll. Aber das ist wirklich so ein Plattencover, wo ich mir dachte, das muss ich irgendwie in groß haben. Mhm. Da würde mich wirklich brennend interessieren, nicht wer das ist, sondern was die Idee hinter diesem Motiv war.
Die Grundidee war, das war bei Jade schon so ein bisschen, die Grundidee war, Außenseitertum darzustellen, eine Außenseiterperson darzustellen. Und bei Jade war das so, wurde das so ein bisschen künstlerisch dargestellt durch dieses Corpse Paint. Und war aber irgendwie gestellt und künstlich. Und dann sind wir jetzt auf die Suche gegangen nach einem Foto, das nicht gestellt und nicht künstlich ist. Und da sind wir dann in Zusammenarbeit mit André Nosek und auch mit Kai und Andy und auch mit Lucia Romanowska, der Lebensgefährtin von Jörg, sind wir auf dieses Foto. Haben wir dieses Foto gepickt sozusagen, rausgefunden, und das stammt aus einer Fotoserie von Dorothea Lange. Das ist eine dokumentarische Fotografin, die die Great Depression dokumentiert hat. Also vielleicht ganz kurz, weil es echt eine interessante Geschichte ist. Als die Great Depression losging, konnten sich die Leute in den reichen Städten Amerika nicht vorstellen, dass es einen verarmten Teil der Bevölkerung gibt, so zu Anfang. Und dann so ein Team an Fotografen wurde in die ländlichen Gebiete geschickt von der amerikanischen Regierung, und die sollte das dokumentieren. Und die Dorothea Lange ist eine der Fotografinnen, die davon am meisten Bilder irgendwie gemacht hat. Und von ihr stammt auch dieses Foto von diesem Mädchen. Und es ist auch ein dokumentarisches Foto, und es ist jetzt nicht, dass für uns das irgendwie gestellt wurde, sondern das stammt aus dieser Doku zur Great Depression. Und deswegen ist auch der Grund, warum wir keinen Schriftzug und nichts auf dieses Cover gemacht haben, weil wir gedacht haben, das ist jetzt kein Peskau-Cover klassisch, also das ist jetzt nichts, das für uns gemacht wurde, oder das ist nicht unser Model. Also deswegen haben wir gesagt, das Foto muss für sich alleine stehen und soll nicht, klar, es lässt sich das jetzt nicht trennen, das ist in irgendeiner Form, steht es für das Peskau-Album und es macht sozusagen auch Werbung für uns, weil wir wollten diesen dokumentarischen Charakter wollten wir auf jeden Fall erhalten und haben gesagt, wir machen keinen Schriftzug und auch keinen Plattentitel, nichts drauf, weil wir diese Wirkung des, und ja, das auch mit Respekt behandeln wollten, dieses Foto.
Aber von der Aussage her ging es euch jetzt um die tatsächliche Geschichte dahinter.
Genau.
Ja, die bildet ja. eben.
Genau, ja.
Wie ist es bei euch, wenn ihr selbst Platten kauft? Ist das, also es ist natürlich kein Kaufargument, aber achtet ihr auch drauf, ob das alles zusammenpasst? Oder ist es für euch zweitrangig, was für ein Artwork eine Platte hat? Ich finde es schon wichtig.
Also ich freue mich natürlich immer drüber, wenn die Musik und das Cover, wenn das so eine Einheit bilden. Aber prinzipiell ist es mir egal. Eine gute Platte ist eine gute Platte. Und wenn das Cover schön ist, nehme ich das gerne als Bonus mit. Aber Kaufargument in digitalen Zeiten, wo man in alles online reinhören kann und nicht mehr in Plattenladen geht und sich erstmal noch so ein Cover anguckt und sich dann im Laden vielleicht mal anhört. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Also bei mir auf jeden Fall.
Ja, ich muss schon sagen, also ich habe irgendwie so vier von diesen Rahmen, wo man Platten reinstecken kann, so an der Wand anstelle von dem Bild. Und also mir ist halt aufgefallen, dass ich da nur Platten reinmache, die ein schönes Cover natürlich haben, weil man sieht ja nur das Cover. Aber ich mache auch keine Platte rein, die ein schönes Cover hat, die mir aber nicht gefällt. Also ich würde jetzt nie eine Platte reinstellen, weil das Cover geil ist, sondern halt nur, wenn ich diese Platte auch gut finde. Das hat irgendwie jetzt zur Folge, dass ich dann nicht so häufig wechsle, aber ich dann trotzdem immer irgendwie diese Platten sehe und denk so, okay, die muss ich jetzt wieder hören. Also so, oder mal, ja. Ne, so, das ist so. Also ich finde, es kann eine sehr starke Symbiose ergeben, aber eine gute, also ich würde trotzdem immer eine gute Platte vor einem guten Cover bevorzugen.
Aber es ist interessant, weil jetzt Flo so gemeint hat, natürlich, klar, das Kaufverhalten ist komplett anders. Früher ist man ja wirklich in den Plattenladen gegangen, hat geschaut, was sieht cool aus. Und wenn es dann halt im Fach Punk oder Metal war, dann hat man es reingelegt. Und jetzt, ja, verlässt man sich ja doch auf Empfehlung von Freunden, Freundinnen oder einfach eben auf einen Algorithmus. Und entscheidet nicht mehr danach. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Wir reden jetzt über die Songs. Das richtet sich aber nicht nur an Alex, der die Texte geschrieben hat, weil die anderen ja die Musik geschrieben haben. Aber natürlich sind häufig die Texte der Auslöser oder der Start, um die Frage zu stellen. Wir fangen mal an mit dem Song Königreich im Winter. Das ist der zweite Song, den ihr veröffentlicht habt. Gibt's auch ein Video dazu? Die Apokalypse Vega von 8 Eimer Hühnerherzen singt damit. Und Alex meinte, wenn du das Video siehst, dann wirst du es verstehen, was wir mit dem ersten Video gemeint haben. Ich habe es leider nicht verstanden, aber der Song ist trotzdem gut. Wie seid ihr auf Apokalypse Vega als Gastsängerin oder Feature gekommen? Weil die hat ja schon eine außergewöhnliche Stimme, die, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt zu allem passen würde.
Also, das stimmt. Wir waren uns auch dessen bewusst oder waren auch nicht ganz sicher, ob das mit der Stimme und ihrer Art zu singen so dann wirklich passen wird. Und ja, das kann sie erzählen. Also als dann die erste Version dieses ihres Takes kam und dann hat sie ganz, wie sie halt singt, so ganz typisch, so wie sie bei 8 Eimer singt, so hat sie unseren Song auch gesungen. Und dann haben wir gesagt, ey, wir glauben, dass du das auch anders kannst. So nur in Nuancen anders kannst, aber so ihr singt so etwas abgehackt, was zu 8 Eimer perfekt passt. Und wir haben gesagt, ey, versuch mal, das ein bisschen mehr länger zu ziehen und ein bisschen mehr zu singen und so. Und dann hat es auch gar nicht lange gedauert. Ich glaube, ja, 10 Minuten später hatten wir den zweiten Take von ihr und dann haben wir gedacht, so, boah, das ist es. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Und ja, also ich finde, ja, keine Ahnung. Man hört ja auch, ob jemand das spürt. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen zu, ja, emotional, aber so ist es ja einfach. Ich meine, geht ja um nichts anderes als Emotionen bei Musik im Endeffekt. Und das hat man bei Vega, das hat sie mir auch geschrieben, direkt, als sie den Text bekommen hat. Und ja, und als sie es dann eingesungen hat, wie ich es gehört habe, oder als wir es gehört haben, haben wir gesagt, ja, das ist es. Also so brauchen wir nicht nochmal so probieren oder nicht mit jemand anderem noch zu probieren. Bei Jade zum Beispiel, bei diesem Duett haben bei Silberblick und bei Schmutzig Rot, da haben wir schon ein bisschen probiert. Dann hatten wir 2 oder 3 Gastsängerinnen, die dann jeweils beide Songs gesungen haben. Und da haben wir gesagt, ja, das passt hier besser, das passt hier besser. Das war jetzt hier gar nicht. Also 2 Versionen und zack, war alles gut. Und ja.
Schön, dass du es jetzt gesagt hast. Ich habe mir nämlich, genau das ist mir nämlich aufgefallen, dass sie anders singt als sonst. Mhm. Und ich dachte, ach, ich wusste nicht, dass sie das auch kann. Das steht ihr auch ganz gut. Ja. An manchen Orten lernt man schnell, Idyllen nicht zu trauen. Seid ihr generell skeptisch, wenn es gut läuft, vielleicht auch im Hinblick auf die Band, kann man das übertragen so, auf euer künstlerisches Schaffen?
Naja, ich glaube, das bezieht sich nicht auf die Band, diese Textzeile.
Ich weiß, aber meine Frage bezieht sich auf die Band. Nicht rausreden jetzt.
Nee, was heißt skeptisch? Also, ich sag's mal so, wir werden ja immer relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgenommen, weil wir ja irgendwie alle Vollzeit arbeiten und das ist dieses Abdriften in Traumschlösser oder Fantasiewelten, die wird ja durch den realen Arbeitsalltag oft ziemlich schnell unterbunden. Also das heißt, ne, wenn wir von einem tollen Konzertwochenende zurückkommen, dann haben wir nicht die Option, meistens irgendwie 3 Tage im Bett zu liegen und uns darüber zu erfreuen, wie toll das war, weil montags irgendwie also bei mir 6, bei Sven ein bisschen früher, bei den anderen, glaube ich, ein bisschen später dann der Wecker klingelt und man sich wieder auf in seinem realen Leben machen kann. Also von daher sind wir da gar nicht skeptisch. Um es anders auszudrücken, Corona hat uns gezeigt, wie wertvoll dieses ganze Bandleben doch für uns alle ist und wie viel uns das ja auch zurückgibt. Also so, und von daher, glaube ich, erfreuen wir uns im Moment an allem, was da so passiert und was kommt und stattfindet. Ja, und aber jetzt so die großen Skeptiker nicht in dem Bandding, also so würde ich nicht sagen.
Sven lacht.
Ich hatte schon, als wir die mit der Party rausgebracht haben, da habe ich schon gedacht, das ist der erfolgstechnische Zenit der Band ist erreicht. Ab jetzt geht's nur noch abwärts, ne? Oder maximal auf dem Level weiter. Und daher bin ich immer so von Platte, also nicht skeptisch von dem, was wir abliefern. Wir veröffentlichen das, was wir selbst gut finden. Und da freuen wir uns auch drüber, wie die kleinen Kinder, wenn wir dann zum ersten Mal mit ein bisschen Abstand nach dem Studio die Songs hören, wie toll das alles ist. Ansonsten müssten wir es ja nicht machen oder veröffentlichen. Aber so eine gewisse Skepsis habe ich dann immer schon, ob das noch jemand hören will, ob man da immer noch die gleichen Leute oder vielleicht noch ein paar mehr damit erreichen können. Da stelle ich mal so ein Fragezeichen dran. Und das werden wir ja dann jetzt in diesem Jahr dann erleben.
Aber das war jetzt so einer der Songs, wo ich fast schon das Gefühl hatte, dass der thematisch eher mit Silberblick und Scherenhände zusammenhängt. Liege ich da richtig, Alex? Wenn es jetzt, ohne jetzt das zu sehr in die Einzelteile zu zerlegen.
Nee, aber es ist schon so, klar. Also während komme ich vielleicht nochmal zurück auf das, was ich eben sagte. So während Silberblick zu größten Teilen fiktiv ist, ist Königreicher halt autobiografisch. Also ich glaube, jetzt wenn du so sagst, wäre ich fast geneigt zu sagen, hätte es Silberblick nicht gegeben, hätte es Königreicher nicht gegeben. So, ich musste mich an das Thema über Silberblicke herantasten, so wahrscheinlich.
Genau. Wenn man die jetzt nebeneinander legt, dann finde ich, also nur die Texte, dann merkt man, das hat was miteinander zu tun.
Mhm. Ja.
Aber jetzt das Video selbst, es hat nichts Autobiografisches. Ich will es nicht zugeben, dass ich den Zusammenhang zwischen Himmelhunde und Königreiche im Winter nicht wirklich verstanden habe. Die einzige Message, die ich verstanden habe, ist, dass der Vater dem Sohn, also der nicht der Vater, derjenige, der in dem Film, in dem Video Himmelhunde verunglückt, gibt dem Jungen einen Schlüssel, einen Autoschlüssel, den der Junge ja gar nicht braucht, weil er sich ja ein Lager aufschlägt im Wald, worüber er Kontakt mit seiner Freundin hält, bis der Förster in Anführungsstrichen kommt und ihn quasi verjagt. Ja. Aber so einen richtigen Zusammenhang, kommt da noch was vielleicht?
Als ich dir erzählt habe, es kommt ja nicht morgen, der Podcast. Also, als ich dir das erzählt habe, war der Plan Himmelhunde, Königreiche, Gotteswerk und Teufelsbeitrag.
Ach so.
So, und das ist zeitlich so ein bisschen verquer, will ich mal sagen. Also die Geschichte wird so ein bisschen hinterst vorderst, so sagt man bei uns, erzählt. So, und dieser Plan hat leider nicht geklappt. Also zeitlich einfach nicht. Und weil wir die Location nicht bekommen haben für Gotteswerk und Teufelsbeitrag. Sonst würde jetzt am Freitag Gotteswerk und Teufelsbeitrag als Video erscheinen. Und dann kommen da alle nochmal vor. Und das hat jetzt nicht geklappt. Und deswegen mussten wir eine Zwischensequenz einbauen. Und deswegen kommt die große Auflösung oder das große Come Together will ich es mal nennen. Das kommt noch, das kommt noch.
Ach so, okay, ich habe schon an mir gezweifelt, weil ich ja immer denke, oh, Zusammenhänge erkennen kann ich voll gut. Kenne ich ja schon ewig. Ich dachte, was hat das miteinander zu tun? Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Song. Monde. Ich finde es so ein typischer, der kommt so harmonisch rüber, so mit diesen Pesco-Harmonien und dann hört man den Text und es ist wieder so ein richtig bitterer, ganz, ganz böser Text eigentlich, wo es aus meiner Sicht geht um so die Uniformierung der Kunst, dieses komplette Ausrichten und Glattbügeln von allem, was irgendwie eigenständig ist, dass es möglichst kapitalistisch verwertbar ist. So angefangen von der immer gleich aussehenden Innenstadt, bis hin halt wirklich zu dem einzelnen Kunstwerk, wo wir ja jetzt auch sind, mit dem AI und so. Ist ja jetzt aber eigentlich auch nichts Neues. Warum hast du da trotzdem einen Song drüber geschrieben?
Also die Grundidee des Songs ist von Ollo. Die erste Strophe und somit so die grundsätzliche Richtung ist von Ollo. Und meine Idee war schon so dieses... Das Scheitern an der Kunst ist ein großer Bestandteil der Kunst oder das Scheitern des Menschen, die zu Kunst führt oder der Mensch, der Kunst macht, scheitert in irgendeiner Form. Das ist so typisch ein Bestandteil von Kunst, der aber dann nicht, weil es dann auch Hässlichkeiten gibt und Sachen, die nicht mehr kapitalistisch verwertbar sind. Also das ist so ein Bereich der Kunst, den man so rauslässt. So, den will man nicht mehr sehen. So Leute, die daran kaputt gehen, an dem, was sie machen. Gibt's ja auch Daniel und Hermes den Song, der geht vielleicht so in die ähnliche Richtung oder ja, hier heißt es auch, ja, man will den Underground, aber nicht das hässliche Gesicht des Undergrounds, das Drogenabhängigkeit, Alkoholismus und so weiter, was da Armut, was da alles eine Rolle spielen kann, was alles eine Folge oder auch ein Einhergehen der Kunst sein kann und in gewissem war es auch muss das so sein, also wenn so Kunst so bis zu Ende gedacht wird und dann gehört Scheitern dazu und kaputtgehen daran, um das mal zu sagen. Und das ist so eine Form der Kunst, die irgendwie kapitalistisch hat nicht, ja, die kann nicht ausgeschlachtet werden, weil es dann einfach zu Szenen und Menschen kommt. Man sieht Menschen, die scheitern und man sieht Kunst, die scheitert. Und das sind aber zwei Seiten einer Medaille, finde ich. Und darum.
Aber geht's. Es geht jetzt gar nicht so, also Ollo, vielleicht an dich, wenn die Grundidee von dir kam, es geht jetzt gar nicht so um die Cancel Culture, dass man dann sagt, alles, was jetzt irgendwie nicht glatt ist, muss weg und wer einen Fehler gemacht hat, muss weg. Ich hatte da eher auch so Sachen im Kopf, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, so zum Beispiel jetzt Taylor Hawkins von Foo Fighters. Ich finde das eigentlich total extrem erschütternd, dass ein Musiker, der so erfolgreich ist und wo man wirklich denkt, da muss doch alles toll sein und da sind doch Leute um ihn rum, dass er dann einfach stirbt an Drogen. Und das, finde ich, geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Weil irgendwie wurde ja wohl auch in seinem Umfeld ausgeblendet, dass er eigentlich auch Probleme hat. Das hat vielleicht in dieses Verwertbare nicht so reingepasst. An was hast du so gedacht, als du denn die Idee hattest?
Na, es ging, also mir ging es am Anfang, also so in der ersten Strophe auch vor allem darum, auch wenn es einem persönlich gut geht, andersrum gedacht, ne, und man in seinem kleinen Mikrokosmos da irgendwie klarkommt, passiert aber trotzdem immer noch so viele Scheiße um einen rum, die man mitkriegt und die ja auch stellenweise so ausgeblendet wird, die man selber ja auch irgendwie so bewusst gar nicht oder nur noch partiell an sich heranlässt. Und aber das macht die Situation ja einfach auch nicht besser, ne? Und umso mehr man dann so drüber nachdenkt, umso, wie soll ich sagen, komischer findet man sich ja auch vielleicht in der eigenen Position wieder, ne? Also, dass man das Bewusstsein hat, dass so viel Mist draußen passiert, aber trotzdem einfach seinen normalen Alltag auch so weitergeht, ne? Und sich nicht eigentlich dafür permanent dafür einsetzt, dass diese Probleme irgendwie aus der Welt geschafft oder verbessert werden. Das ist so, das war halt irgendwie auch so eine Motivation für diesen Text und das dann ja trotzdem auch Gefühle wie Wut, Angst und Frustration ja irgendwie bei einem entstehen. Ja, und dann natürlich ja die Fortsetzung, dieses Gleichmachen, dieses alles muss in ein Schema passen, das ist ja auch keine gesunde Entwicklung, weil ja auch dadurch relativ wenig Neues oder anderes entstehen kann.
Witzig, dass wir jetzt drei verschiedene Perspektiven haben zu dem gleichen Song, die alle, finde ich, total logisch sind. Aber es stimmt wirklich, Leute wollen immer so eine abgefahrene Kunst und vergessen irgendwie, dass vielleicht Künstler oder Künstlerin dafür halt echt bezahlen muss, emotional oder durch Außenseiter sein. Aber dann halt auch trotzdem bitte in das reingepresst, was jetzt Ollo gesagt hat. So, aber dann trotzdem möglichst alles gleich und gut konsumierbar und so. Das ist schon schwierig. Aber was du jetzt gerade gesagt hast, Ollo, da gibt's irgendeinen Song, ich weiß jetzt nicht mehr wo, der kommt nachher und da singt Alex, Politik hört einfach auf. Und das finde ich eine total krasse Zeile, die ganz simpel ist, die bei mir aber voll viel auslöst. Und ich habe gerade, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, genau über das geredet, was du gesagt hast, weil unser Denken ja dann auch irgendwie aufhört, ne? Immer nur das, was jetzt gerade wichtig ist. Alles andere wird weggeschoben, obwohl man genau weiß, dass es gerade passiert, weil man ja auch wahrscheinlich auch wahnsinnig werden würde sonst.
Ja, das
die ganze Zeit sich.
Das ist so diese Mischung aus Selbstschutz und natürlich auch dieser Informationszunahme, die es ja auch in den letzten Jahren einfach auch gegeben hat, ne, weil ja auch nichts mehr undokumentiert bleibt, was natürlich aber auch zum einen die vielleicht auch die Realität ist, wie sie auch schon lange gibt, dass es halt, ne, früher hast du, keine Ahnung, als Kind hast du abends die Nachrichten geguckt, da wurden dann 5 Probleme gezeigt in der Welt oder
Lottozahlen.
Drei Krisenherde, das Wetter und die Lottozahlen. Ne? Und heute guckst du morgens auf Handy, dann da fängst du schon, da geht's ja schon los und das zieht sich ja eigentlich den ganzen Tag so durch. Ne? Und du schaffst es ja manchmal gar nicht mehr, abends die Nachrichten zu gucken, weil du Angst hast, dass du gleich verrückt wirst, also dass du oder ne, dass es einfach auch zu viel wird, was du mitnehmen kannst, sage ich jetzt mal.
Ja, und fast noch schlimmer als das finde ich dann, dass du dann 2 Wochen später wieder die Nachrichten guckst und denkst, war doch irgendwie was, genau. Wieso reden die jetzt genau darüber gar nicht mehr? Was jetzt eigentlich damit? Das finde ich eigentlich noch fast viel schlimmer. Ich habe mich ein bisschen gewundert, um mal zu dem nächsten Song rüberzugehen bei Gottes Werk und Teufels Beitrag, weil du da, Alex, sehr konkret Namen nennst. Und ich dachte irgendwie, seit Lettre Noire wäre das durch für dich, so in dieser Hinsicht so krass zu werden. Aber du nennst da ganz eindeutig Leute, die in der Partei AfD sind. Mhm. Ja, und eigentlich geht's in dem Song auch so ein bisschen um kognitive Dissonanz, gepaart mit Faulheit. Ist eigentlich ein ähnlicher Song, ne? Ein ähnlicher Inhalt.
Genau, also kognitive Dissonanz, da sagst du genau das, um was es bei diesem Song geht, mit der wir uns ja alle auseinandersetzen müssen. Und das ist eigentlich, ich muss immer erzählen, so, als ich angefangen habe mit diesem Text, da habe ich gedacht, ja, ich nenne mal so ein paar Punkte. Und normal sitze ich an so einem Text ewig lang, also kann ich auch mal 2 Wochen immer so einzelne Sätze aufschreiben und einzelne Punkte, die ich irgendwie nennen möchte. So. Und hier kann sein, dass ich auch wieder in der Badewanne lag, ich weiß es nicht, aber hier habe ich irgendwie aufgeschrieben und auf einmal hatte ich 2 DIN-A4-Seiten voll mit Sachen, die ich einfach nur runterbeten konnte, so bap, 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 bap. Und das fand ich dann cool für den Text, erschreckend für mich. So, ich habe gedacht, oh, jetzt bin ich mit dem Text fertig und Alter, krass, so, und ich hätte noch 4 Strophen machen können, so mit einfach nur Sachen aufzählen, wo halt diese kognitive Dissonanz, also wir wissen etwas, verhalten uns aber ganz anders und da will ich mich natürlich nicht ausnehmen und auch niemand, den ich cool finde, will ich damit muss ja jeder sich auseinandersetzen. Und Sachen so, die ganz einfach sind, werden ja in dem Song auch genannt. Es ist kalt im Winter. Also, wir wissen, es ist kalt im Winter. Also, wir wissen, draußen erfrieren Leute und wir wissen, wir haben die Technik, wir haben das Wissen, wir haben alles, um die Leute dafür zu schützen und trotzdem passiert es. Als Beispiel. Amazon ist genauso. Jeder weiß, wie die arbeiten. Jeder weiß, was da überall, oder man kann es ganz schnell herausfinden, wenn man es wissen möchte. Und trotzdem. Alles, was so Vegetarier, vegan, ist auch so ein Thema. Also da gibt es tausende Themen, die ich hätte nennen können. Und wenn du da mal anfängst, das ist so, ja, es ist erschreckend, wie viel kognitive Dissonanz wir aushalten müssen. Jeder von uns.
Ja, und wie extrem bohrend manchmal so eine Frage sein kann. Ich habe gerade ein T-Shirt bekommen von der Band Chatpile. Das seht ihr jetzt gar nicht, ne?
Also, ja, doch, so ein bisschen.
Die Band heißt Chatpile und die haben einen Song, da singt der Sänger einfach nur die ganze Zeit, why do people have to live outside? Why? Und das wirklich die ganze Zeit. Und es geht so die ganze Zeit wieder das in den Kopf getrommelt. Und je öfter du es hörst, umso mehr denkst du, ja, das ist eine ganz einfache Frage. Aber warum? Mhm. Warum eigentlich?
Ja, ja.
Und je öfter man es wiederholt, umso verrückter macht es einen eigentlich. Das ist wirklich schlimm.
Ja, und verrückt auch, dass man irgendwann selbst nicht mehr daran zweifelt. Ich meine, im Endeffekt, nenn es Werbung, nenn es Promotion, nenn es Propaganda, wie auch immer, irgendwann glaubt man das ja, ne? Man glaubt, das ist ein Problem, das sich nicht so einfach lösen lässt. Und es stimmt ja in vielen Fällen, stimmt es ja einfach nicht. So, es ist ein Problem, das sich sofort lösen lassen würde, wenn man denn wollte. Und so gibt es ganz viele Punkte. Und die habe ich versucht, in diesem Song zu benennen.
Das heißt, also eine Zeile heißt ja, der Teufel schickt uns einen Kuss, wir haben von alledem gewusst. Das heißt, es verhaftet uns erstmal in unserem Wissen und Wegschauen. Aber in dem, was du jetzt eben gesagt hast und in dem Song, du schließt, also wir sind auch der Teufel, ne?
Ja, klar, also, klar. Ja, wir sind definitiv. Wir sind nicht die Besseren, also das will der Song nicht sagen. Und
Und eigentlich auch der nächste Song, deswegen, das ist so also ein bisschen der Grundtenor der Platte, der Song Alles ist erleuchtet, spielt auch wieder so damit rein. So auf alles, also du skizzierst da quasi, wenn auf alles Licht gelenkt wird. Also das wäre quasi der erste Schritt. Wir informieren uns über alles, jetzt liegt die Scheiße da und dann, und an dem Punkt, finde ich, sind wir jetzt gerade, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Man weiß unheimlich viel und ist super informiert. Ja, und jetzt?
Ja, wie gehen wir damit um? Ne? Ja.
Ja. Was machen wir jetzt damit? War das so der Auslöser? Oder empfindet ihr das alle auch so, viel zu viel informiert zu sein und aber trotzdem viel weniger handlungsfähig sich zu fühlen?
Ja, absolut. Weil, also ich stelle mir dann, also mir passiert das auch manchmal so im Alltag, ne? Gerade im Moment, wenn wir irgendwie Arbeit und Bandsachen so parallel machen, da weiß ich genau, ich habe jetzt gerade 20 Sachen zu tun und ich weiß dann einfach gar nicht mehr, wo ich anfangen soll und dann lasse ich einfach gerade mal ganz oder brauche dann erstmal eine Stunde, um überhaupt irgendwas auf die Kette zu kriegen, weil man so echt so erdrückt wird von den Aufgaben und ja, keine Ahnung, gehe ich Kaffee trinken. Also gehe ich mir einen Kaffee ziehen, also so irgendwie und so ist das Gefühl ja auch, wie gesagt, auch oft mit diesen ja regionalen, globalen, nationalen Ereignissen, die so auf einen einwirken.
Ich habe gerade so einen Gedanken, weil ich glaube auch schon so, weil ich habe mich auch mit Internet, habe ich auch meine Arbeit drüber geschrieben, so, man hat ja, als das mit dem Internet und mit dieser Informationsflut losging, hatte man ja unheimlich große Hoffnungen. Man hat gedacht, oh, jetzt ist die Demokratie und ist nicht mehr zu stoppen und die Leute können sich über alles informieren und allen Lügen wird ein Riegel vorgeschoben, weil die Information auf einmal da ist, die Wahrheit. So, und das war die Hoffnung, dass man das hat und dass man von den vermeintlich Mächtigen nicht mehr irgendwie eine Wahrheit präsentiert bekommt, weil man sich jetzt die Wahrheit selbst suchen kann. Das war so die Hoffnung. Und jetzt ist die Wahrheit da, aber auch 100.000 andere Sachen sind da. So, und jetzt ist der Mensch an einer Stelle, wo er halt ganz viel filtern muss. Und das ist halt nochmal eine komplett eigene Kompetenz. Das wusste man, glaube ich, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren einfach noch nicht. So, wie geht der Mensch mit so viel unglaublich vielen Informationen um? So, das ist ja fast wie so eine Psychose jetzt mal, weil der Mensch muss irgendwie filtern. Er muss das erstmal lernen. So, und das muss ein Kind lernen und Medienkompetenz und so weiter. Das muss erstmal der Mensch, ich glaube, das menschliche Gehirn muss erstmal darauf reagieren. Lernen. So, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist wahr, was ist gesund, ungesund und so weiter. Also ich glaube, da sind wir halt mitten in einem Prozess noch.
Als ich Social Media Management studiert habe, habe ich auch so einen Vortrag gesehen, da ging es um Informationen, wie, es gibt, glaube ich, nur 4 oder 5 Arten, wie man die wegsortieren kann. Entweder du entscheidest spontan oder du machst es so wie Ollo, du bist überfordert und entscheidest dich gar nicht. Oder es gibt auch viele, die einfach so differenziert reingehen und das höre ich auch von sehr vielen, die wollen sich dann detailliert über irgendwas informieren und gehen daran halt kaputt, weil es auch überhaupt keinen Sinn hat, wenn du jetzt weißt, wann genau der Krieg in der Ukraine angefangen hat und wie die ganzen Leute heißen, die da, es ist Krieg, das reicht erstmal so als Grundinformation. Wie machst du das denn, Flo? Das wollte ich eben schon fragen. Mit Informationen.
Also ich glaube zurzeit empfinde ich das eigentlich hauptsächlich als frustrierend, weil ich zu bestimmten Themen zwar weiß, was ich persönlich tun könnte, um zumindest in einem kleinen Rahmen Dinge zu verbessern, aber mir fehlt im Moment einfach schlicht und einfach die Kraft, irgendwas ändern zu können, wenn ich ja nach brutto in den letzten Monaten brutto 10,5 Stunden auf Arbeit war, nebenher noch noch die Band eine neue Platte macht, irgendwie, ich finde zurzeit keinen wirklichen Ansatz für irgendwelche Probleme. Also ich fühle mich zurzeit wirklich nur überfordert, was dieses Thema angeht.
Ja, weil es einfach zu viel ist. Was wolltest du sagen, Sven? Sorry, ich hatte
zu der Informationsflut, die auf uns hereinbricht und die Wahrheiten, die existieren, da kann sich auch jeder seine rauspicken. Ne? Das ist, also ich mag das bei mir selbst, so, wenn man jetzt Nachrichten durchgeht zu einem bestimmten Thema und es gibt, da gibt's immer eine, die einem tendenziell gefällt, jetzt beispielsweise mit dem Ukraine-Krieg, und eine, die einem nicht so gut gefällt. Und welche liest man denn dann? Also, oder welche will man glauben? Ne? Und was letzten Endes wirklich wahr ist, da kann man sich ja gar nicht sicher sein, ne? Weil man nicht vor Ort ist und genau weiß, was passiert. Also es bleibt immer so ein Gefühl der Unsicherheit bei mir im Hinterkopf. Was ist das, was ich glaube, auch das, was tatsächlich wahr ist? Und das ist irgendwie, finde ich, schwierig geworden in der heutigen Zeit, ne? So eine zuverlässige Quelle zu finden, weil ich denke, gerade in dem zu dem Thema, da gibt's im Netz findet man halt vieles, was pro Ukraine ist, und in anderen Ländern sieht das Bild vielleicht nochmal ganz anders aus. Mhm. Und wie kann man das einordnen, ne? Das ist, finde ich, ganz schwierig heutzutage.
Und auch teilweise, ihr habt ja auch Kontakt zu Bands, die im Ausland wohnen, teilweise auch globale Themen. Wenn ich jetzt überlege, die Pandemie, ich nehme regelmäßig Englischunterricht von einem, der in London wohnt. Teilweise Themen, die bei uns total wichtig waren, waren bei denen gerade so, ach ja, wirklich? Und der ist schon politisch interessiert und umgekehrt. Und irgendwie dachte so, ich dachte eigentlich, wir haben alle die gleiche Panik. Boah.
Ja, ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel. Jetzt in Brasilien, auch da dieser Sturm aufs Parlament. Also ich habe das, ich war total erschrocken und habe das wahrgenommen und irgendwie habe das natürlich, hat auch meine Tagesschau-App das irgendwie direkt dann so als angeteasert und bin heute Morgen aufgestanden, habe das nochmal im Radio gehört und gesagt, ah ja, stimmt, die sind ja gestern auch noch, ja, gesagt, cool, da gefällt. Auch noch, ne, so nach dem Motto, ja, gut, wenn's in den USA passiert ist, klar kann das ja überall dann passieren, wo ich so denke, ey, krass, ne, das ist so ein direkter Angriff auf demokratische Werte. Und es schockt eigentlich gar nicht mehr so, wie es eigentlich schocken müsste.
So. Ja, total. Ich habe es auch heute Morgen im Radio gehört und mein erster Gedanke war auch wirklich krass und dann so, ja gut, ist ja aber nur Brasilien. Wahrscheinlich ist es jetzt, also die haben jetzt gerade aktuell nicht so eine Machtposition, die für uns interessant ist, und von daher schaut man halt dahin und sagt, krass, aber ist uns auch ein bisschen egal.
Ja, es ist so.
Aber ich find's unglaublich, aber erschreckend, wie sehr sich die, wenn man sich nur die Bilder ansieht, wie sehr sich das ähnelt. Als das sieht ja teilweise wirklich, die Szenen sind ja teilweise 1:1. Also wie kann das passieren, dass dass diese Dinger wirklich, egal in welchem Land man da sieht. Ich meine, diesen Sturm auf das Reichstagsgebäude in Berlin hat es auch gegeben. Also das war ja in einem kleineren, sehr viel kleineren Maßstab zum Glück. Aber das sind ja die gleichen Bilder.
Und da sind wir dann bei dem, was Sven gesagt hat. Welche Nachricht will ich hören? Und dann ist natürlich in Berlin einfacher zu sagen, ja, das war jetzt so eine durchgeknallte Hippie-Tante. Die ist da nicht ganz zurechnungsfähig und die ist da jetzt halt losgerannt. Es war aber eigentlich gar nichts. Und was jetzt wirklich war, weiß ich auch nicht, weil ich ja nicht dabei war. Und du wahrscheinlich auch nicht. Das ist halt so, wie es gerade passt, hat man so ein bisschen manchmal den Eindruck, ne? Dass es total willkürlich ist.
Nee, aber so war das definitiv nicht gemeint. Ich ordne die drei Vorfälle schon in gleichem Maße ein. Also das darfst du nicht falsch verstehen.
Als demokratiefeindliche Akte,
also,
definitiv.
Ja, ich sehe das schon als gleich erschreckend an.
Ja, ja, ich wollte dir das auch gar nicht absprechen. Na, ich wollte nur sagen, wie die Nachrichten darüber präsentiert haben. In USA war es total groß. Bei uns wurde es dann so klein geredet und Brasilien ist schon so, ja, mein Gott, das haben wir ja schon mal gesehen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Das meinte ich jetzt damit. Aber,
ja, okay,
aber natürlich,
ja, verstehe ich.
Natürlich gleich sind die alle. Wolltest du was sagen, Alex, glaube
ich? Nee.
Dann gehen wir mal zum nächsten Song, der heißt Die Unsichtbaren. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Song, den hast du auch auf einmal runtergeschrieben, weil der ist so, der wirkt so richtig wie, So, und jetzt schreibe ich aber einen Song.
Oh, jetzt halt euch mal fest.
Genau. War's
auch
so.
Da hast du das richtig erkannt, ja. Da, passt. Und Saba gab es diesen Song natürlich schon relativ, ja, schon relativ lang. Wir waren im Studio, um den Gesang aufzunehmen und wir hatten irgendwie die ersten 2-3 Songs eingespielt und auf einmal ist der Krieg ausgebrochen. So, auch wir wollten das ja nicht wahrhaben, also die Vorzeichen, und sind morgens aufgestanden und ja, Russland hat die Ukraine überfallen. Und das war, wie gesagt, in der Zeit, als wir den Gesang einsingen wollten oder dann auch eingespielt haben. Und waren aber so an dem Punkt, so müssen wir jetzt abbrechen. Und haben mit Kurt und Michel gesprochen. Und es war tatsächlich so, dass wir das Studio dann durchgezogen haben, weil es zeitlich keine Alternative gab. Aber wir waren da so geschockt von diesen Ereignissen, dass wir eigentlich nicht mehr in der Stimmung waren, zumindest mal so 2-3 Tage, um überhaupt an dieser Platte weiterzuarbeiten. Und ein Song, und zwar die Unsichtbaren, hatte einen komplett anderen Text. Dieser Text kam uns auf einmal total, wie soll ich sagen, der kam uns auf einmal total unpassend vor. Es gab auf der Platte mehrere Zeilen, die wir geändert haben, weil wir gedacht haben, ey, wir können jetzt nicht mehr mit so einer Kriegsrhetorik, wie es man nennt, auch wenn es geht, wir hatten keinen Song im Krieg, aber so manche Begriffe verwendet, haben wir dann irgendwie verwendet, in ganz anderen Zusammenhang, wo wir gedacht haben, oh nee, das passt jetzt einfach nicht mehr, wir können das nicht mehr, können wir nicht machen. Und da war es so, dass ich, also dazu muss ich sagen, dass ich normalerweise überhaupt nicht spontan bin, was Texte angeht. Und Ollo und ich haben da schon so ein bisschen gezankt und haben gesagt, ey, das können wir so nicht machen. Und eigentlich wusste ich auch, dass ich das so nicht machen möchte und dass ich jetzt hier einen anderen Text brauche. Aber ich habe gedacht so, boah, ey, wo soll ich denn jetzt einen neuen Text herkriegen? Ich sitze wochenlang an einem Text. Und dann habe ich mich sind wir ins Bett gegangen. Also Ollo sein Sohn hatte Corona oder seine Tochter war gar nicht im Studio dabei. Das musste alles über Handy oder über Skype laufen. Und abends lag ich dann allein im Bett und habe gedacht, so scheiß drauf, ich fange jetzt an, einen Text zu schreiben. Und dann habe ich nachts, keine Ahnung, 2 Stunden diesen Text geschrieben, den dann zuerst mit Ollo und dann mit den anderen besprochen. Und das ist dann der Text zu Die Unsichtbaren geworden.
Ja, ist aus meiner Sicht der beste Text der Platte, wenn nicht sogar überhaupt einer der besten Texte, die du überhaupt jemals geschrieben hast. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist so eine richtige Brandrede. Und wirklich, also es gibt ja viele Bands, die über so Themen singen. Und zum einen ist es deine Art, wie du es vorträgst. Das finde ich sowieso immer, das packt mich immer an. Aber das hat wirklich krass was in mir ausgelöst, dieser Song. Also auch die, auch vom Instrumentalen her und alles, das ist mit Abstand mein Favorit. Ach, krass, auf dem Album. Ja,
danke, das hätte ich nicht gedacht.
Ja. Das heißt aber, die Musik hattet ihr schon vorher, ja. Habe ich richtig verstanden. Ja. Ne? Musik hattet ihr schon vorher, weil gerade das mit diesem Frieden, das hat ja super gepasst, diese Stelle mit dem...
Die Stelle gab es vorher nicht.
Ja. Okay. Und wir haben es fast geglaubt, ist auch so eine dieser Zeilen. Wenn du mich fragen würdest, wer von welcher Band ist diese Zeile, würde ich sofort sagen, von euch.
Echt? Ach, krass.
Total.
Und auch dieser Part ist auch komplett neu entstanden. Also es war sozusagen, wir nennen es immer Refrain, obwohl es ja so eher so ein Schlussteil ist, aber der war auch vorher nicht.
Und ich bin mir sicher, dass die meisten Leute jetzt sagen werden, wenn sie Mailand, das ist der nächste Song, über den wir reden, ist auch einer meiner Favoriten, wenn sie den hören, werden sie sagen, ach, das ist ja anders als sonst. Einfach, weil der so... Da springt's einen ja fast an, dass ihr jetzt mal was anderes gemacht habt. Aber ich finde, je öfter man die Platte hört, umso mehr hört man das jetzt, wenn ihr es auch sagt, dass da andere Feinheiten sind und dass ihr also wirklich richtig so ein paar Sachen glatt geschliffen habt, ohne dass sie jetzt platt sind. Und irgendwie, dass das alles ja ein bisschen besser austariert ist. Mhm. Nicht so klotzig wirkt. Es hat mehr Höhen und Tiefen. Ja. Und sonst war es eher so, im Raumanzug, nur mit Hörnung durch das Viertel, ich nehme mir rüber. Und man dachte, was? Was auch gut war, aber jetzt ist es alles ein bisschen besser. Jetzt müsst ihr mich bitte erlösen. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Mailand, ein Song mit einem eigenen Klassikteil, aber auch mit einem, nicht Cover, aber einem Teil aus einem bekannten Klassikstück. Sagt mir bitte, an welchem Stück ihr euch da bedient habt. Ich habe es nicht rausgefunden, wie es heißt. Ich kenn's, aber ich weiß nicht, wie es heißt.
Was für ein Klassikstück?
Ein Klassikstück hörst du da?
Na, ihr habt doch dieses...
Ja.
Das ist ja nicht von euch, oder?
Doch, also bisher gehen wir davon aus, dass es von uns ist.
Nein, ja, wir haben das ist eine bekannte.
Also vielleicht ist es irgendwas, aber wir klauen ja gerne und viel und bedienen uns überall. Aber bei dem wissen wir zumindest mal nicht, dass wir es irgendwo geklaut haben.
Ich wirklich nicht. Ich kam nicht drauf. Ich komme noch drauf.
Wenn du drauf kommst, sag es uns auf jeden Fall. Sag es
bitte niemandem, der bei der GEMA arbeitet. Ja.
Also ja, nee. Nein, auch so.
Nee, also wirklich, also ich weiß noch, das ist im Studio entstanden, ne? So mit Kurt zusammen.
Mhm. Ich bilde mir ein, das ist eine italienische Oper und das ist ein gemischter Chor, die dann singt. Da, da, da,
meinst du,
da,
meinst du hier Nabucco? Da, da, aus Nabucco irgendwas?
Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es heißt. Aber das ist auf jeden Fall. Ach, okay, gut. Ich dachte ja. So, oh, okay, Mailand, das ist also eine italienische Oper. Cool, dass sie es schon mal reingeschrieben haben. Dann habe ich es überall reingesungen, weil ich es ja nicht gefunden habe. Und wirklich italienische Komponisten und alles Mögliche geschaut. Ja, gut, dann ist es vielleicht auch von euch.
Ja, vielleicht haben wir noch eine zweite Zukunft. Nee.
Die Idee mit den Geigen kam ja sowieso ganz woanders her.
Woher kam die denn? Erzähl mal bitte.
Alex, darf ich das so erzählen?
Oh, klar.
Hast du mal Wet From Birth von der Band The Faint gehört?
Die Platte.
Nee.
Die haben öfter mal mit Geige gespielt und da kam mehr oder weniger die Idee her, das mal auszuprobieren, ob das bei uns funktionieren könnte. Und da kam zumindest die Idee her.
War das ein einstimmiges Ja von euch, als ihr es gehört habt oder als überhaupt die Idee da war? Weil ich finde, das ist schon, also mutig, kann man schon sagen. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige daran stören. Ich fand es spontan gut, aber ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, boah, was ist das
jetzt? Ja, es ist, also Jürgen von Label, der hat es nicht mal als Geige erkannt oder der hat das als Synthi-Effekt erkannt. Also so, das ist jetzt gar nicht so selbstverständlich, dass das jeder automatisch als Streicher wahrnimmt. Also es war ja ein Cello und eine Geige. Jo, dann sollen sie es halt nicht gut finden. Aber wir fanden es gut, weil wir halt aber auch das irgendwie als, ich meine, es ist ein klassisches Instrument, also so, wir haben jetzt kein Cloud-Rap auf der Platte gemacht, also von daher kann man das doof finden, ja, aber dann findet man es halt doof. So.
Also ich fand es sehr schön, ich war, die Produktion ging montags los und als erstes waren die GastmusikerInnen da, die Streichinstrumente eingespielt haben. Und ich war ein bisschen später an und kam erst im Studio an, als die Streicher schon im Kasten waren. Und ich dachte so, boah, das ist krass. Also ich fand's direkt super.
Ich finde sowas generell auch total interessant, ob sich die Musik auf Klassik übertragen lässt. Also ihr habt ja jetzt nicht eure Songs genommen und die gecovert, sondern es gleich integriert. Aber ich könnte mir das für einige von euren Songs vorstellen. Ich finde auch gerade, das sind so Sachen, also da tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man sagt, Punk ist nur Schlagzeug, Bass und Gitarre und mehr nicht. Also da kann man ruhig mal ein bisschen was ausprobieren. Und trotzdem ist es ja immer noch auf jeden Fall ein Pesco-Song. Inhaltlich, musikalisch und alles.
Ja, also ich meine, ich weiß nicht, findet man das dann doof, weil man grundlegende Abneigung gegen eine Geige hat oder weil eine Punkband sich nie eines solches Instruments bedienen kann, weil, also es ist ja nicht so, dass jetzt textlich das so ein glattgebügelter irgendwie Celine Dion Tribute Track geworden ist oder ähnliches in die Richtung, sondern das ist halt.
Nee, ist es nicht.
Ja, also wie gesagt, von daher, wir fanden das total gut alle. Und von daher gab es dann auch keine Diskussion mehr. Und wer uns deswegen scheiße findet, der soll uns bitte deswegen scheiße finden.
Ja, also ich hoffe, dass euch, ich denke nicht, dass man euch gleich deswegen scheiße findet, aber ich kann mir vorstellen, dass viele erstmal irritiert sind und einfach, ja, wirklich nur dieses 1-2-1-2 Geballer gewohnt sind und es auch hören wollen. Aber das finde ich auch totaler Quatsch.
Aber nach Wunderkind sind doch da viele irgendwie.
Richtig. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade vor kurzem von euch einen Auftritt gesehen beim Rockpalast, wo ihr wirklich auch mit diesem, das ist ja ein Keyboard dann, Intro, wo er das gespielt hat. Ich fand das total schön, weil es einfach erstmal die Aufmerksamkeit, also es hat erstmal so ein bisschen kalibriert und es hat euer Auftreten dann umso wuchtiger gemacht. Und so empfinde ich das bei dem Song auch. So diese Geigen, diese Streicherinstrumente, die bringen so eine Wärme rein und machen das Ganze so überharmonisch. Und dann kommt ihr halt wieder. Und das finde ich jetzt ein schöner Gegensatz, ohne dass du es jetzt niedersingen würdest.
Nee, aber ich sehe den Gegensatz auch. Nur sehe ich den Gegensatz zu dem, der Text ist ja auch relativ krass, würde ich das einschätzen. Und da ist es gerade so, geht ja um den großen Kollaps. Und da fand ich auch in diesem Zusammenhang mit dem Text, habe ich gedacht, so Streicher können ja auch so eine Endzeitstimmung vermitteln, finde ich. Und da passt das, also für mich so, hat das total gut gepasst. Also das hätte nicht zu jedem, wäre das jetzt so ein Liebeslied, dann wäre es vielleicht auch irgendwann vielleicht ein bisschen kitschig geworden. Aber so, wir singen über den großen Zusammenbruch und haben dann Streicher dabei, hat es sowas, schon so was Endzeitmäßiges. Und da fand ich, hat das total Sinn gemacht, aus meinem.
Und es hat dich halt gezwungen, zu zeigen, was du kannst.
Singen.
Dass du halt eben nicht wie so ein wild gewordener Wellensittich, sondern wenn du hier singst, also du singst zum Beispiel diese Zeile für keine Fahne mehr ein Mast. Und da hättest du normalerweise das so vor die Füße gerotzt und da singst du es halt richtig schön. Aber inwiefern hat dich es rausgefordert, Sven? Mit deiner Gitarre?
Mit den Geigen wird das ja von der Gitarre gespielt, genau der gleiche Kram. Ne? Und das ist schon, wie soll ich sagen, für meine Finger nicht gerade die leichteste Übung.
Aber ich schätze dich so ein, du lässt dich schon gerne herausfordern, oder? Ich habe schon.
Das stimmt schon. Also das ist ja sowieso so eine Sache, dass wir von Platte zu Platte kommen uns halt neue Ideen und meistens ist es so, dass die Idee, dass man sich die Idee erstmal erarbeiten muss. Man hat was im Kopf, das man umsetzen will und man merkt, das funktioniert nicht. Ne?
Die Idee ist genau auch manchmal beyond unseren Fähigkeiten sozusagen.
Also. Genau. Und dann, weil wir es dann aber alle gut finden und das unbedingt umsetzen wollen, quälen wir uns halt so lange, bis es irgendwie funktioniert. Und das so, ist auch eine Richtung, in die wir uns von Platte zu Platte immer wieder pushen. Dass wir so unseren eigenen Horizont musikalisch und somit dann auch am Instrument irgendwie erweitern müssen, zwangsweise. Ne? Außer wir müssten dann Gastmusiker reinholen, dann live spielen. Ne? Das wäre die andere Seite, aber das wollen wir halt auch nicht.
Ich will jetzt deinen Optimismus nicht bremsen, aber ich kenne auch nicht euer Budget, aber die Chance, dass ihr die Streicher mit auf Tour nehmt, ist relativ gering. Du weißt schon, dass du das dann live alleine spielen musst, ne? Falls ihr diesen Song spielt.
Ja, müssen wir sehen.
Mal sehen. Nee, das wäre echt schade. Also das würde ich jetzt gut finden, wenn du dir das drauf schaffst, weil das ist echt ein sehr schönes Lied. Wie gesagt, mein zweiter Favorit, wenn ich es jetzt irgendwie in Reihenfolge bringen müsste. So, jetzt kommen wir mal zu Daniel und Hermes. Daniel Johnson, Retired Boxer, True Love Will Find You, ist, glaube ich, der Song, der da quasi so der Ausgang war. Also oberflächlich, wenn man diesen Song hört, denkt man ja, das ist totales Geschrammel, also den Originalsong, aber eigentlich ist das so eine richtig schöne Durchhaltehymne. Es wird alles wieder gut. Habt ihr es deshalb genommen, um auch nochmal wieder so dieses Element Hoffnung mit reinzubringen und weil ihr irgendwie auch doch ja dran glauben müsst, dass es wieder gut wird?
Ich glaube, hier ist die Hoffnung ist ja eher so, ich glaube, so ganz positiv würde ich es in dem Song tatsächlich nicht sehen. Weil die Hoffnung ist ja hier, true love will find you in the end, so mit dem Tod sozusagen, das ist ja schon so gemeint, ne? Also jetzt überspitzt könnte man sagen, ja, du kannst machen, was du willst, glücklich wirst du eh nicht, so. Und okay. In diesem Zusammenhang, so, du kannst aber, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass der zweite Refrain ist ja etwas anders wie der erste Refrain und dann heißt, ich würde es mal so sagen, du, egal was du machst, du brauchst dich auch nicht anzupassen. Also das ist der zweite Refrain, sagt praktisch, du hast dich nicht angepasst, aber es ist trotzdem gut, wie du bist. Und das ist die Hoffnung. So, in der ersten Strophe oder in dem ersten Refrain heißt so, ja, du hast dich versucht, irgendwas anzupassen und es hat nicht geklappt und die Leute haben dich nicht akzeptiert. Und in dem zweiten Refrain hast du es dann einfach sein lassen. So, dann, es hat nicht geklappt, aber das ist nicht schlimm. Es ist okay, dass du nicht bist wie die anderen. So, das ist eher die Hoffnung, würde ich mal sagen.
War ich mir nicht so sicher. Ich hatte nämlich aufgeschrieben als Frage, was so die Gleichung ist für das Ende, weil man sagt ja auch, letztendlich wird es schon klappen oder so. Also man hätte es auch positiver auslegen können, zumal er ja singt, only if you're looking can it find you. Also quasi so, du musst auch schon dran glauben, ne?
Ja.
Also sonst wird's halt nichts.
Ich glaube, das ist dann so ein bisschen der Unterschied zu dem Daniel Johnson-Song.
Aber eine Frage noch, was ist denn ein Jeansboy? Ich kenne nur, der Papst ist kein Jeansboy von Hermes Fettberg.
Ja, das ist ja, dann hast du es genauer erkannt.
Das hast du damit gemeint?
Ja, Hermes ist ja Hermes Fettberg.
Ach Gott, wie doof ich bin. Ja. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Natürlich, Hermes Fettberg.
Klar.
Ich dachte jetzt so, ja, wieso denn Hermes, der Versand, naja, der Bote, dachte ich so, ja. Weißt du, der Bote der schlechten Nachrichten oder der guten Nachrichten. Ach ja, Hermes
Daniel Fettberg. Daniel Johnson und Hermes Fettberg, das sind die beiden. Daniel und Hermes, okay. Und
damit ist
Jeansboy ist klar, ne?
Ja, okay, damit ist es klar. Dann habe ich aber jetzt wieder gut gemacht, dass ich die eine Referenz nicht gerechnet habe. Weil das, glaube ich, da kommen nicht so viele drauf. Ja. Es gibt eine super Folge, ich weiß nicht, ob es die noch auf YouTube gibt, da kommt Hermes Fettberg zu Helge Schneider nach Hause. Und das ist ja schon mal genial, ne? Also die beiden. Und Helge Schneider schenkt ihm, Hermes Fettberg fragt Helge Schneider dann, ob er was mitnehmen kann. Und der hat natürlich überall Krempel stehen. Dann sagt Helge, ja, such dir irgendwas aus, wenn es nicht zu teuer ist. Und dann sucht sich Hermes Fettberg so einen Plastikdeckel, den man auf so angebrochene Futterdosen macht. Den sucht er sich dann raus und fragt Helge, ob er den mitnehmen kann. Ja, kannst du mitnehmen. Und hier gibt ihm noch so irgendwas, was so liegt. Und der läuft damit raus, als ob er wirklich den Heiligen Gral ergattert hätte. Ich schau mal, ob ich das finde. Dann schicke ich
euch. Du musst mal machen, ja.
Also, das ist wirklich cool. Beim nächsten Song, über den wir sprechen wollen, Tom Blankenship, da ist es ein bisschen offensichtlicher. Tom Blankenship ist der ehemalige Nachbar von dem Autor von Tom Sawyer und der eigentlich quasi die Inspiration für dieses Buch war. Und ich habe mir, also Mark Twain, der ja das geschrieben hat, sagte über ihn, er war unwissend, ungewaschen und unzureichend ernährt. Er hatte aber auch ein so gutes Herz wie nur irgendjemand. Seine Freiheit war schrankenlos. Er war der einzige wirklich unabhängige Mensch in dieser Gemeinde.
Ja, wunderbar, oder?
Ja, total. Das heißt, ihr seid da wieder auf dieses Außenseiter-Thema gegangen und auch so...
Genau, und... Ein Außenseiter, wie er heute sein könnte, wird in dem Song sozusagen besungen.
Würdet ihr sagen, spontan, würdet ihr euch alle vier als Außenseiter bezeichnen?
Nee, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Also wir kennen das, glaube ich, schon. Ich glaube, wir wissen alle, wie es ist, Außenseiter zu sein. Waren wahrscheinlich alle auch schon so in der Position mal. Aber jetzt und in den letzten Jahren würde ich sagen, nein.
Ich finde nämlich, das Wort Außenseiter ist auch schon ein bisschen größer, glaube ich. Also, weil es halt eben diese Konsequenz, über die Ollo vorhin gesprochen hat, ja beinhaltet. Du musst es ja durchziehen. Ne? Außenseiter ist in der Regel ja nicht nur was du von außen bist, sondern du musst es ja auch von dir selbst sein.
Ja, manchmal also, bist du aber, ich glaube, es ist aber auch schon so, dass du oft auch zum Außenseiter gemacht wirst und das auch dann nicht permanent bist, sondern du kannst auch Außenseiter zeitweise in einer Gruppe sein oder ja in der Schule, wo auch immer, im Beruf. So, also ich glaube, man kann dieses Außenseitergefühl kann man auch kennen, auch wenn man nicht permanent Außenseiter ist.
Ja, ist man dann vielleicht nicht eher ausgestoßen?
Ja. Vielleicht meinst du dann, also vielleicht meinen wir dann auch das Gleiche mit Außenseiter und ausgestoßen. So. Aber ich glaube, das Gefühl ist gar nicht so unähnlich.
Aber gerade weil wir jetzt Hermes Fettberg und Helge Schneider, das sind ja zwei, die finde ich aus meiner Sicht, würde ich jetzt sagen, das ist für mich ein Außenseiter. Mhm. Also auch bewusst gewählt, ich möchte das gar nicht. Ich möchte da gar nicht dazugehören.
Ja.
Also das finde ich schon interessant. Aber da sind wir auch wieder bei dieser Uninformiertheit oder dem Wunsch, uninformiert zu sein. Jetzt hat Flo vorhin gesagt, Ollo hat es auch schon gesagt, eigentlich habt ihr es alle vier schon gesagt, ihr informiert euch aber schon täglich regelmäßig. Also wie lange haltet ihr es aus, ohne irgendwie Infos einzuholen, aktiv über das, was abgeht?
Boah, das kommt auf die Situation an.
Ich bin schon so ein kleiner Nachrichten-Junkie, also nach dem Aufstehen und so weiter wird dann schon ins Handy geklotzt und geguckt, was ist gerade in der Welt passiert und so weiter und so fort. Also um das nicht zu tun, da muss ich mich schon ein bisschen zwingen, ne? Einfach zu sagen, jetzt vielleicht kommt man damit auch besser klar, ne? wenn man mal Informationsflut einfach abstellt, kann man ja auch tun, ne? Man ist ja nicht gezwungen, sich permanent zu informieren. Und vielleicht ist das manchmal für die Psyche gesünder, das nicht zu tun, ne? Aber es fällt schon schwer, ne? Gerade weil man, wahrscheinlich jeder von uns wird auch auf der Arbeit mit der Band und so weiter ja schon permanent mit Informationen bombardiert, so wie es der Ollo schon gesagt hat, ne? Es gibt manchmal so viel, man hat manchmal so viel um die Ohren, da weißt du gar nicht mehr genau, wo der Kopf steht.
Also Ausgang für die Frage war jetzt wirklich so dieses Tom Sawyer, weil da geht's ja quasi so geht's ja ein bisschen drum, dass der Protagonist so die Heuchelei und die Falschheit der Gesellschaft durchschaut. Und es ist ja in der Regel nichts, was man jetzt nur so erfüllen kann, sondern dafür muss man ja eigentlich informiert sein. Das heißt, eigentlich muss man ja immer gucken, um zu wissen, also was lehne ich ab? Muss man ja eigentlich immer wissen, was geht ab, oder?
Ja, also ich glaube, das war ja das ganz, ganz massives, extremes Beispiel war ja da einfach auch die Corona-Zeit, um das Thema Information und Desinformation und Falschinformation, also wo man ja auch wirklich, oder mir ging es zumindest mal so, Leute im Bekanntenkreis gewackelt, also ich nenne das mal so, ne, die so gestrauchelt sind und irgendwie angefangen haben, dass diese auch irgendwann diese große Verschwörung hinter gewissen Sachen einfach zu sehen. Und da rede ich von Menschen, die auch intelligent und belesen und alles sind und aber irgendwann sich da auch, glaube ich, in so eine falsche Informationskerbe einfach rein manövriert haben und da so ganze Probleme hatten, irgendwie rauszukommen und die, glaube ich, dann auch nicht mehr geschafft haben zu sagen, okay, jetzt mal Stopp. Jetzt einen Gang zurückschalten, jetzt sortiere ich mich mal wieder neu und versuche das mal wieder objektiv zu bewerten. Und ich glaube, in der Phase war das ganz massiv. Ne?
Vielleicht stelle ich die Frage auch nochmal andersrum. Wenn ihr längere Zeit abstinent seid, wenn ihr es schafft, ob das jetzt bei euch 3 Tage sind, eine Woche, was auch immer, merkt ihr, dass eure Wut dann abnimmt? Oder Frust auch?
Ja, bei mir ist das so, wenn ich auf Tour gehe, da gucke ich gar nicht so viel, ne? Da bist du in diesem, also wenn wir mit der Band unterwegs sind, da bist du in so einem Touralltag drin, der irgendwie nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist, so. Also da kann man, also mental nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist, das meine ich so.
Mit den 3, ja, also weißt du, ganz low.
Das Niveau. Jetzt tust du Nüssen auf den Tisch, machst du Fernseher an, sind die glücklich, ne? Nein. Aber das ist dann so, ne, du musst ja so um viele Sachen gar nicht so, also nicht so viele Gedanken machen zu Hause. Und daher, ich kann das also sogar besser abschalten, als wenn ich in Urlaub fahre.
Flo, du wolltest spontan was.
Ja, also ich glaube, 3 Tage ohne mich übers Weltgeschehen zu informieren, das würde ich gar nicht aushalten. Also.
Echt?
Also wenn ich morgens aufstehe und bei der ersten Zigarette so aufs Handy gucke, was in der Welt so passiert ist, dann habe ich natürlich nicht die Zeit, mich da irgendwie eingehend damit zu beschäftigen. Aber so wenn ich nach Hause komme und dann mal so nach einer halben Stunde runterkomme, dann will ich eigentlich schon wissen, was wie wo passiert. Also ich könnte dann nicht einfach sagen, ey, ich lasse das jetzt einfach mal 3 Tage oder eine Woche oder 2. Das wird mich, glaube ich, noch wahnsinniger machen.
Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich kann das auch ganz gut. Also ich kann da abschalten. So, wie nennt man das? Digital Detox oder sowas. Also ich kann einfach auch im Urlaub mal sagen, leck mich alle am Arsch. Ich mache jetzt mein Handy auch nicht an. Also klar, mache ich das Handy an, um Musik zu hören oder irgendwas, aber da gucke ich dann nicht mehr in Nachrichten und keine Ahnung, dann finde ich das auch okay. So, und dann finde ich das auch, geht es einem dann auch wirklich deutlich besser. So, wenn man sich zwei Wochen oder eine Woche dann nur mit sich selbst und das, was direkt um einen rum ist, beschäftigt und fünf Grad sein lässt. So. Das gehört dazu.
Ich finde auch, wenn man, also ich mache es zwar nicht oft, aber wenn ich es mache, dann habe ich und zieh's eine Zeit durch, dann kommt es mir vor, als hätte der Tag mehr Stunden plötzlich. Ne? Also einmal, man ist halt auf andere Dinge fokussiert und beschäftigt sich intensiver mit den Dingen, die man tut, ohne ständig abgelenkt zu sein, weil mal ansonsten ständig bei irgendeinem Mail kommt, irgendeine SMS oder sonstige Nachrichten reinkommen, wenn man dem weniger Beachtung schenkt, kommt es mir vor, ich habe mehr Zeit plötzlich und bin auch entspannter dann. Also ich sehe das auch eher positiv.
Apropos entspannt. Ganz, ganz billige Überleitung zum nächsten Song. Zug ausweichen. Das ist zwar ein richtiger Song, aber das ist wieder ein Instrumental. Ich habe so was Ähnliches schon auf Jade gehabt. Und ich traue mich jetzt, die Frage zu stellen, gerade weil wir jetzt schon geklärt haben, dass Alex besser singt oder schöner singt oder zeigt, wie er singen kann. Dass Ollo sagte, ist doch egal. Warum singt ihr auf solche Stimmungen nicht mehr was? Habt ihr es mal probiert und es hat nicht funktioniert? Oder warum lasst ihr das als Instrumental? Weil eigentlich finde ich, es ist auch ein schöner Ansatz.
Also ich glaube, die Idee, also der Gedanke war gar nicht da. In dem, man hätte vielleicht noch einen Chor oder sowas machen können. Aber
woher nehmen?
Gesang ja. Nee, Gesang war da jetzt eigentlich nicht geplant. Wir hatten in der Vergangenheit hier und da immer mal so ein kleinere Instrumentalstücke so als Überleitung in einen anderen Song oder so gemacht. Und so in der Tradition steht das Instrumental hier auch so ein bisschen. Aber Gesang, ich glaube, da hat einfach keiner von uns drüber nachgedacht in dem Moment.
Ja, beziehungsweise hat keiner auch den Bedarf gesehen, dass wir da jetzt noch Gesang drüber machen müssen, weil also Sven macht da ja echt immer schöne Melodien und schöne Stücke. Manchmal erfährt man im Studio, dass man dazu spielen muss. Manchmal vorher. Manchmal muss man erst die Taktart raussuchen. Und von daher, nee, ich finde, das funktioniert doch wunderbar. Ich finde, das ist auch so, weil jetzt gerade auf dieser Platte ist ja auch relativ viel Text. Ne, es gibt keine ja. gespielten oder weniger oder ne, es gab ja auf der Dene der Party kaum wenig gesungene Refrains. Hier sind ja irgendwie alle Refrains, wenn es einen gibt, gesungen. Und von daher ist jetzt mal auch so eine Auszeit von Information. Wie eben schon gesagt, vielleicht ein informeller Detox auf der Platte ist dann jetzt halt Zugausweichen.
Ja, und deshalb auch Zugausweichen, weil die Platte im Prinzip einen ja komplett überrollt mit Information, Musik, Text. Bam, bam, hier, da. Ja,
aber hast du das gefunden, wo das herkommt? Zug ausweichen?
Nee.
Ja. Auch geklaut. Geliehen.
Geliehen, dauerhaft geliehen.
Genau.
Also ich finde diese Zwischenstücke total schön. Ich finde es auch, passt auch super in die Platte. Ich hätte mir sogar mehr gewünscht, aber meine Idee war so was Westernartiges, vielleicht auch so übergehen in so eine High-Noon-Thematik, die ja irgendwie auch so das aktuelle Weltgeschehen eigentlich immer hergibt. Wer zieht zuerst? So, ne? Das habe ich irgendwie gedacht, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber nur so als Frage. Zu 14 Cola-Kracher habe ich auch noch eine Frage. Und zwar nur eine Frage. Heißt es die Elite fickt die Elite oder die Elite fickt die Elite?
Wir kaufen einen Tee.
Ja, genau. Die Elite fickt die Elite.
Ja gut, finde ich noch, ist noch gastiger. Ne? Wo fängt denn die Elite an? Das Elite ist so, ist eigentlich ein Synonym für
alles.
Die da oben, ja. Oder?
Ja. Dazu würde ich schon noch ganz kurz einwerfen, das war nämlich eine kleine lustige Anekdote im Studio, weil am Anfang hieß es nämlich die Elite fick die Elite. Und Hannah, die den Background-Gesang macht oder gesungen hat, ne, diese Oktave darüber, die sitzt nämlich dann bei uns im Aufenthalts, also da sitzen wir im Aufenthaltsraum und sagt, wieso heißt das eigentlich nicht die Elite fick die Elite? Und wir dann so, ja. Ist eigentlich viel geiler, ne? Und von daher geht das Tee, das geht in dem Fall mit Hannah nach Hause. Das muss man jetzt auch mal. Hannah war unser Jeopardy-Kandidat.
Ja, es ist viel bissiger, viel besser. Und Hannah hat auch bei allen Songs Background gesungen.
Nee, bei 14 Cola-Kracher, bei Monde. Bei 14 Cola-Kracher bei Monde, glaube ich.
Ja, und Frau Wolf war gar nicht dabei.
Die war gar nicht dabei.
Frau Wolf war gar nicht. Ne,
die musste mal ihrem Hauptjob nachgehen. Und Nadine hat ja noch gesungen, die auch schon jetzt dritte Platte, glaube ich, Background mitgesungen hat. Oder die vierte, Nadine Nevermore. Und ja. Genau, aber jetzt, du hattest ja eine Frage gestellt, die ich mit
zu der Elite.
Die ich mit Tee, mit dem T-Satz unterbrochen. Alex.
Genau, Alex.
Ich würde jetzt gern schwadronieren, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich meine tatsächlich einfach die oberen. Also ich meine es genauso platt, wie du es jetzt eben auch definiert hast. Also ich habe da jetzt kein ganz konkrete, wo ich sage, da ist die Grenze, da fängt die Elite an, da hört sie auf, sondern da sind tatsächlich einfach mal ganz platt die anderen mit gemeint. So.
Weil irgendwie, wenn man es mal ganz genau nimmt, gibt es ja Elite, was man sich drunter vorstellt, gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja. Also wenn du schon alleine dir die Politiker und Politikerinnen anguckst oder ein bisschen genauer hinguckst, so wie Flo jeden Tag, habe auch ganz lange immer die Bundespressekonferenz geguckt und spätestens nach 3 Monaten merkst du, es ist eigentlich genauso Idioten wie wir auch. Also von Elite kann man da nicht sprechen. Das sind ja eigentlich nur die, die dir was zu sagen haben. So würde ich es vielleicht mal definieren, oder? Die bestimmen, was du zu tun hast.
Genau, also klar, spielt da dieses Machtding und dieses Machtgefälle auf jeden Fall auch eine Rolle, aber das ist jetzt nicht Hauptthema an dieser Stelle.
Es gibt ja auch eine Elite, die vielleicht offensichtlich gar keine Elite ist, aber sich als Elite fühlt. Also das kommt ja auch noch hinzu, genau. Ne? Also so die von sich behauptet, wie sagt man so schön, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, intellektuell, mental oder was auch immer, gegebenenfalls ja über anderen zu stehen.
Genau, und das trifft ja auf Politiker und Politikerinnen häufig oft zu, dass sie das von sich denken, dass sie das wären. Aber ich mochte den Satz, die Elite fickt die Elite, besonders gerne auch im Hinblick auf das, wir hatten es ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das so heißt, wo die ganzen AfD-Politiker und Politikerinnen genannt werden. Das ist das Einzige, was ich dann irgendwie auch beruhigend finde, dass die da oben ficken, im Sinne von sich selbst verarschen, weil sich halt echt auch immer wieder selbst gegenseitig ein Bein stellen, das empfinde ich dann als auch beruhigend irgendwie so.
Genau. Also
die schlagen sich schon die Köpfe ein. Manchmal muss man da gar nichts machen. Wir sind jetzt beim letzten Song und kommen jetzt auch gleich zur Abschlussfrage. Der letzte Song heißt Boris Blocksberg, was ich besonders lustig finde. Das ist wahrscheinlich die traumatischste Charakterentwicklung, die in einem Hörspiel jemals stattgefunden hat. Für alle, die es nicht wissen, Boris Blocksberg ist der Bruder von Bibi Blocksberg gewesen, der dann irgendwann ganz doll Husten bekommen hat und deswegen für immer zu den Großeltern an die Nordsee geschickt wurde und nie wieder zurückkam. Also ich habe versucht, da was zu verstehen in dem Song. Also ich habe versucht, irgendwie aus dem übersteuerten Gebrüll, da sollen sie alle selbst Fleischer mit und Nummer, habe ich verstanden.
Der Beleischer ist schon mal richtig. Aber wir verraten das besser nicht.
Nee, ich will es auch gar nicht wissen. Ich will nur wissen, sind das so Sachen, die passieren so kurz bevor ihr Feierabend im Studio macht, wo ihr wirklich alle total gaga seid und irgendjemand sagt, ich denke übrigens, dass das vielleicht auch gar nicht Alex gesungen hat.
Auch das ist richtig.
Also, ich glaube, dass das Flo gesungen hat.
Ich habe es definitiv nicht gesungen und das war auch kein Feierabend-Wahnsinn, sondern lag nur daran, dass wir uns während des Studioaufenthalts, warum auch immer, auf einmal sehr viel mit dem Thema Black Metal beschäftigt haben und unter anderem auch den Lords of Chaos-Film geguckt haben. Und daraus ist das mehr oder weniger entstanden.
Da musste was raus.
Nachdem wir den Schock verkraftet hatten. Ja.
Den Schock von dem Film?
Ja, ja. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir da drauf gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir irgendwann mit dem Kurt im Aufenthaltsraum nach Feierabend gesessen, mussten dann Lords of Chaos schauen. Und das war traumatisierend für uns alle.
Echt? Echt? Wieso war das für euch? Jetzt sind wir doch nicht am Abschluss. Wieso? Ich finde es ein super Film.
Ja, ja, schon, aber dass das alles echt, also mehr oder weniger die Realität war, das war schon echt übel. Und ich weiß noch genau, ich glaube, während des Films hat keiner irgendwas gesagt. Dann sind wir in unsere Unterkunft gefahren danach, normalerweise sind wir dann alle. War müde, aber gut gelaunt und trinken dann noch ein Abschlussbierchen und halten uns. Und da haben wir echt, ich glaube, eine halbe Stunde am Tisch gesessen. Jeder hat so in sein Bier gestarrt und hat nichts mehr gesagt. Und irgendwann haben wir dann angefangen und die Laune wieder ein bisschen geben und haben uns dann, ich weiß nicht, so 80er-Jahre-Hitparaden-Hits angeschaut, Videos. Ne? Und dann ging es irgendwann wieder. Aber das war... Und da, daraus ist das irgendwie entstanden. Bei den Aufnahmen, da sieht man auch, dass der Burzum-Typ, Count Krishnak oder so hat er sich genannt, dass der im Studio den Gesang im Kopfhörer über einen Kopfhörer eingesungen hat, weil die ganzen Mikrofone zu gut waren. Mhm. Das hat ihm nicht gut gefallen. Und das haben wir dann im Studio quasi auch ausprobiert, in Kopfhörer reinsingen. So wie die es dann gemacht haben.
Aber interessant, da sind wir jetzt wieder, wenn wir jetzt einfach nur Black Metal nehmen beim Thema kognitive Dissonanz, weil gerade diese Band ist ja total, viele sagen so, naja, aber die ersten zwei Platten, die der gemacht hat, sind voll gut. Und man denkt sich so, hallo?
Hallo? Hallo?
Nee, ja, prinzipiell ist und bleibt das einfach ein riesen Nazi-Arschloch. Also ja. da beißt die Maus halt keinen Faden ab. Das ist einfach so. Und das mit diesem Boris Blocksberg dann am Schluss, das hat auch überhaupt nichts mit Verherrlichen zu tun.
Nee, klar, ja.
Oder Abfeierei, sondern das ist einfach nur so eine direkte Reaktion irgendwie darauf.
Ja, also es war ja schon so, dass wir dann, um das nochmal so kurz zu erläutern, da, zuerst waren wir alle total geschockt und Sven sagte, ich will nie wieder was von denen wissen und ich will mir nie wieder mich mit Black Metal auseinandersetzen. So ein Scheiß, die sind doch alle wahnsinnig. Und einen Tag später, wirklich 12 Stunden später, sitzt er da und guckt dann auf dem Handy, googelt, was machen die heute, was gibt's da noch für Bands? Und so war es dann bei allen, so die Faszination des Schreckens. So, und ja. Genau, und dann haben wir am nächsten Tag direkt die nächste Doku gesehen dann und ja, keine Ahnung. Und dann irgendwann haben wir so ein Black Metal, was war das, so ein Spaßfilm irgendwie aus Frankreich, haben wir noch geguckt. So eine Komödie, eine Black Metal-Komödie. Also irgendwie war Black Metal halt so in dieser Zeit, war das genau unser Ding, so um die Studiozeit so zusammenzufassen. Und da fanden wir es halt einfach lustig, ja, diesen Track dann zu machen. Ja, weil es einfach für uns halt der Running Gag während der Studiozeit war.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, welche Dokus ihr da geschaut habt. Gibt ja dann eigentlich nur noch zwei wesentliche, die man gucken kann. Die eine hat Fenris von Darkthrone im Fokus.
Genau die.
Und die andere ist diese Weiß-Doku, wo er irgendwie erzählt, dass er, wie heißt er denn nochmal? Gal, heißt Gal. Er, glaube ich. Wo er irgendwie mit dem Redakteur irgendwie oben in auf so einen Schneeberg wandert und der Redakteur irgendwie Angst hat, dass er nicht mehr oben ankommt oder so, ne?
Die kenne ich nicht.
Kannst du dir jetzt noch
nach
dem Interview?
Danke für den Tipp.
Was kam von Herzen? Dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage, die ein bisschen an Boris Blocksberg anschließt. Ich würde gerne von euch wissen, ob ihr früher Hörspiele gehört habt und was eure Lieblingshörspiele waren.
Ich höre heute noch Hörspiele zum Einschlafen.
Ich auch. Und die anderen?
Als Kind tatsächlich auch Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und Jan Tenner. Das waren so die, an die ich mich noch am besten erinnern kann. Und ich glaube ein bisschen Masters of the Universe. Als Kind.
Ja, okay, als Kind. Und die Brüder haben bestimmt die gleichen gehört oder dieselben wahrscheinlich sogar.
Na, ich gehörte zu der immer ein bisschen uncooleren TKKG-Fraktion. Das war so, ich stehe ja dazu, ne? aber das durch die Kinder bin ich da heute irgendwie noch in diesem Game mit drin, ne? 3 Fragezeichen Kids, da kann ich ja, glaube ich, so 16, 17 Folgen locker nennen. 2 bis 3 wahrscheinlich auch mitsprechen. und habe dann aber auch so festgestellt, dass es ja dann auch sowas wie Conny, weiß nicht, ob du das kennst, das ist also
Conny mit der Schleife.
Ja, genau. Ja. das habe ich dann auch noch so kennengelernt jetzt.
Aber Ollo, weil du jetzt gerade TKKG gesagt hast, das fand ich in den letzten Jahren so erschreckend. Also natürlich habe ich das als Kind auch gehört. Und ich fand es super erschreckend, wie mir so im Nachhinein klar wurde, was für ein ekelhaften politischen Überbau diese ganze Hörspielreihe irgendwie hatte. Also wie viele sexistische Klischees, rassistische Klischees, was da alles so auf Kinder losgelassen wurde, das fand ich schon super erschreckend.
Ich muss auch dazu sagen, ich habe das bis, es gibt ja jetzt, glaube ich, wieder so eine Neuauflage.
Von denen
ja, gibt es, glaube ich, irgendwo.
Ich glaube, das läuft beides weiter.
Ja, aber das ist jetzt irgendwie so ab, der heißt ja, also das war ja Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi und ich glaube, der Tarzan heißt jetzt auch nicht mehr Tarzan oder so, ich weiß es nicht. Also so, das ist, mein Sohn hat irgendwie jetzt, ich habe das nämlich zu Weihnachten gerade aktuell, hat er so eine TKKG-CD geschenkt bekommen und wir haben da irgendwann mal reingehört und da ist mir das so aufgefallen, aber da war ich da, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahre alt, als ich das gehört habe.
Ja, und das kann man heute auch gar nicht glauben. Zum Black Metal, genau. Nee, es gibt ein Bühnenprogramm von, ich glaube, Johann König und da spielt er Teile ein und da denkst du wirklich teilweise, das kann doch nicht sein, das wäre mir doch selbst als Kind aufgefallen, aber ist es natürlich nicht. Aber so war, dummer Spruch, aber so war es halt früher. Ja. Alex, du kannst jetzt rausreichen. Sag jetzt ein richtig cooles Hörspiel, so punkermäßig.
Ich würde gerne, aber wenn du eine ehrliche Antwort haben willst.
Achtung, Hanni und Nanni.
Ja, wenn du eine ehrliche Antwort haben willst, dann bin ich auch Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und dann noch ein bisschen Fünf Freunde, aber mit mehr kann ich da jetzt auch schon nicht mehr kommen. Also
Fünf Freunde, cooler wird's jetzt.
Nee, cooler wird's
nicht. Spencer. So. Nee. Also dann, an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Danke. Ja,
vielen Dank an dich.
Das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns bald live.
Yay.
Hoffe ich.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne.
Bis dann.